Ja. Ich heiße Antje, bin aus Nordosten, nordöstlich von Frankfurt, Schöneck, wohne ich, da bin ich nicht her. Ich bin eigentlich aus dem Ruhrpott, aus Essen. War jemand schon mal, hat jemand mal im Ruhrgebiet gelebt? Okay. Dann hoffe ich, dass mein Humor euch nicht stört. Im Ruhrgebiet ist man so ein bisschen deftig. So ein bisschen. So. Da bin ich. Und okay, ich möchte starten mit einer Sache. Aber bevor ich das tue, erzähle ich noch ganz kurz was von mir. Also, ich bin 55, bin ledig, habe lange als Krankenschwester gearbeitet. Bis letztes Jahr im September war ich in einem Palliativteam. Das heißt, bin zu demnächst Sterbenden nach Hause gegangen, die zu Hause bleiben möchten bis zum Schluss mit ärztlichen und anderen pflegerischen Kollegen. Das war so meine Aufgabe, da die Angehörigen zu unterstützen, damit das zu Hause gehen kann. Und vorher war ich lange im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eine Bibelschule. Da habe ich Bibelschulausbildung gemacht und war dann da lange Mitarbeiterin. Und dann hat Gott mich hier ins Rhein-Main-Gebiet geschickt. Das war 2012. Und dann ab 2013 durfte ich zusammen mit einem Team den Dienst Crosswalk aufbauen. Wir machen berufsbegleitend Bibelschulkurse, Jüngerschaftstraining und Leitungstraining und übergemeindliche Gottesdienste. Und ganz privat, als Gemeindemensch, darf ich zur Kingdom Life Church gehören. Da kennt ihr ja einige von den Richard Marshall und den Alex Blair, die hier auch schon mal gepredigt haben. Ne? Und die Keister kennt ihr auch. Das ist meine liebe, liebe Freundin, dieser Feuerflummi, die gerade wieder aus Äthiopien zurückgekommen ist. Genau. So viel mal zu mir. Hab 10 Nichten und Neffen, einer davon schon im Himmel. Und die sind aber inzwischen auch alle groß und freue mich, einige davon auch Weihnachten zu sehen im Ruhrgebiet. Vielleicht mal so kurzen Rundumschlag, dass ihr ein bisschen wisst, wen ihr vor euch habt. Und jetzt möchte ich was euch zeigen. Dafür muss ich mal auf die Bühne gehen. Macht nichts, ist Alufolie drum. Darf heiß sein. Gott veranstaltet ein Feuerwerk, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo Gott ruft. Wo er sagt, hört mich, hört mich. Ich glaube, dass das für den Leib Jesu, also für die Christen weltweit überhaupt gilt und gerade auch hier für uns in Europa, aber es gilt für dich. Gott ruft. Aber es gibt jede Menge netter Ablenkungen. Danke, Andi. Wenn Andi hier nicht rumgelaufen wäre mit der Schokolade und ein bisschen Krach gemacht hätte, wäre, glaube ich, eure Aufmerksamkeit ungeteilter gewesen. Was kommt jetzt, oder? So eine Fontäne. war auch am Anfang so. Und dann fing er an, rumzulaufen, ein bisschen Krach zu machen. Und wir waren abgelenkt. Wir haben geguckt und geschmunzelt. Und wir waren nicht mehr voll bei der Sache. Und ich glaube, dass das soll eine Illustration sein. Es ist symptomatisch für die Zeit, in der wir sind. Gott ruft uns und er versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber da sind Ablenkungen. Und viele davon sind nett, sind fromm, sind geistlich. Manche auch überhaupt nicht. Aber sie haben das Ziel, unseren Fokus wegzubringen von dem, was Gott spricht, von dem, was er tun möchte in unserem Leben. Wo ist dein Fokus heute Abend? Er ruft dich und da ist ein Kampf um deine Aufmerksamkeit und da ist ein Kampf um dein Herz. Ich gehe ein Stück zurück, damit ich nicht wie auf dem Tennisplatz immer so hin und her gucken muss. Ich möchte mit euch zwei Frauen in der Bibel kurz anschauen. Die von euch, die die Bibel lesen, werden die kennen. Aber vielleicht ist der Fokus heute ein bisschen anders. Und zwar, vielleicht kennt ihr die, wie die Mutter von Samuel heißt. Also nicht der Samuel hier, sondern Hannah, ganz genau. Die Geschichte von Hannah. Und ich lese es uns mal aus 1. Samuel 1. Es war ein Mann namens Elkanah, der lebte in Rama. Er hatte zwei Frauen, Hannah und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkanah nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Entschuldigung. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah Opfer schlachtete, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile Opferfleisch. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihre Gegnerin reizte und kränkte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie, also Hannah, und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst, und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn den Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du dein Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Wir kennen diese Geschichte als Hannas Geschichte, aber ich möchte mal den Spot auf Peninna lenken. Über die wissen wir nicht so viel, aber einiges wissen wir. In der Aufzählung von Elkanas Frauen kam sie an zweiter Stelle. Hannah wurde zuerst genannt. Es liegt nahe, dass Elkanah die Hannah zuerst geheiratet hat. Dann wissen wir, sie hatte viele Kinder, Söhne und Töchter. Also nicht nur ein oder zwei. Kinder gerade in der damaligen orientalischen Kultur ist ja bis heute so, sind ein Zeichen von Ehre, von Schmuck und auch ganz, ganz wichtig, dass der Name, der Familienname erhalten bleibt. Es wurde als ein Segen von Gott betrachtet. Hatte mit Ehre zu tun. Und Peninas Mann, der Elkana, der war ein gottesfürchtiger Mann. Ich würde sagen, der war ein guter Mann. Jedes Jahr hat er die komplette Familie eingepackt und ist nach Silo gezogen. Ist nicht alleine los, hat gesagt, so bleib mal hier, ich gehe mal opfern. Sondern es war ein Familienfest, er hat alle mitgenommen, alle Kinder. So einen Mann zu haben, ist ein Riesensegen. Ein Mann, der Gott fürchtet. Ein Familienoberhaupt, das Gott Ehre bringt. Und ich finde, man kann schon auch im Text sehen, dass Elkana zur Penina auch gut war. Er hat sie alle mitgenommen, hat sie versorgt. Finanziell schienen sie jetzt auch nicht zu schlecht dazustehen. Eigentlich könnte man sagen, für damalige Verhältnisse eigentlich ein gutes Leben. Verheiratet, viele Kinder, gut versorgt. Aber da gab es noch diese andere Frau, Hannah. Wie ich gesagt habe, sehr wahrscheinlich war Hannah zuerst mit Elkana verheiratet gewesen, aber sie war unfruchtbar. Das heißt, von Hannah konnte Elkana keine Kinder erwarten. Ich möchte jetzt mal ein bisschen ausmalen, was vielleicht in Penina vor sich ging. Das steht so nicht in der Bibel. Die Dinge, die wir wissen, habe ich jetzt gerade gesagt, aber auf Grundlage dessen spinne ich mal so ein bisschen weiter. Elkana hat mich nur geheiratet, weil er Kinder wollte. Klar, ich wollte auch Kinder, aber das tut schon weh. Ich bin nur wertvoll, weil ich Kinder gebäre. Er liebt mich nicht wirklich. Und immer wieder gab es Situationen, wo Penina spürte, ihr Mann war zwar gut zu ihr und auch lieb, aber sein Herz gehörte Hannah. Was für eine Demütigung, was für ein Schmerz. Penina kam sich benutzt vor. Zu ihr ist Elkana immer so aufmerksam und zärtlich. Dabei hat sie ihm nicht ein einziges Kind geboren. Das ist so ungerecht. Erst ist Penina traurig und verletzt. Dann ist sie furchtbar eifersüchtig. Dann beginnt sie, Hannah zu hassen. Und besonders schlimm war es jedes Jahr, wenn sie zum Schlachtfest ging, um Gott anzubeten. Als wenn es nicht reichen würde, Hannah zu Hause zu bevorzugen. Aber hier, vor allen, gibt Elkana Hannah ein riesiges Stück Opferfleisch. Viel mehr als vorgeschrieben. Wie gemein. Das werde ich dieser blöden Kuh ordentlich vermiesen. Jeden Tag, das ganze Jahr, hat sie Elkanas Liebe, diese faule und nichtsnutzige Tussi. Ich habe so viel Arbeit mit den Kindern. Und sie macht gerade mal ein bisschen Haushalt und schneidert, hält sich für was Besseres. Das werde ich ihr vermiesen. Na, Hannah, wie ist es so ganz alleine hier zu sein? Schade, dass du keine Kinder hast. Elkana muss ja nach der Hochzeit furchtbar enttäuscht gewesen sein, als er gemerkt hat, dass du unfruchtbar bist. Er hat dich ja geheiratet und erwartet, dass du ihn zum Vater machst. Da hätte er ja lange warten können. War wohl nichts. Aber wenigstens kannst du gut nähen. Ist ja auch schön. Ach, entschuldige, Hannah, mein Kleiner weint, ich muss ihn stillen gehen. Merken wir, was aus Verletzung entstehen kann? Merken wir, was Neid und Eifersucht anrichten? Ich möchte uns einen Vers aus dem Jakobusbrief vorlesen. Kapitel 3, das ist die erste Folie auf der PowerPoint. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Eifersucht ist, ist Unordnung und jede böse Tat. Das ist ein krasser Vers, oder? die Weisheit, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische Weisheit? Ihr Lieben, könnte es sein, dass wir uns für Dämonen öffnen, wenn wir Eifersucht, Streit, Neid, Intrigen in unserem Leben Raum geben? Ja, ist so. Und das ist eine Abwärtsspirale. Erst irdisch, dann seelisch, dämonisch. Schmerz, Verletzung, Enttäuschung, Ungerechtigkeiten, das erleben wir alle. Jeder einzelne von euch. Sagt mir, wenn du ein Rezept hast, wie man das vermeidet. Ich habe noch keins gefunden und ich glaube, das ist so. Das ist, wir sind hier auf der Erde, das ist irdisch, die Sachen sind einfach da. Wir alle erleben Dinge, die uns wehtun, die uns verletzen, die sehr, sehr ungerecht sind. Und nicht nur in der Welt, sondern manchmal auch in der Gemeinde. Was vielleicht besonders wehtut, weil wir doch eigentlich voneinander erwarten, dass bei den Christen sowas nicht vorkommt, oder? Rede ich zur falschen Gruppe? Nächste Folie. Irdisch. Diese Dinge sind real. Das ist das Leben. Jeder erlebt Verletzungen, Enttäuschung. Und was passiert, wenn das der Fokus wird? Wir sehen das bei Penina. Sie hatte viele Kinder. Das war hoch angesehen. Das war das Wichtige für eine Frau in der damaligen Zeit. Aber was ihr Fokus ist, ist, was sie nicht hat. Das eine, was sie sich wünscht, was sie nicht hat, in diesem Fall die besondere Zuneigung ihres Mannes. Das ist ein Schmerz, keine Frage. Und ich glaube, man kann an der Geschichte sehen, wie schlecht Polygamie ist. Es ist nicht Gottes Plan A. Du siehst nur noch, was du nicht hast. Und siehst, kannst nicht mehr sehen, was du hast. Die vielen Kinder, die gute Versorgung, die Zuneigung deines Mannes, die du bekommst. Nächste Folie. Seelisch, was heißt denn das? Seele ist das, was wir denken, was wir fühlen und was wir wollen. Und wenn wir solche Dinge anfangen, in unserem Denken, in unserem Fühlen zu hegen und uns damit zu befassen und erlauben, dass das Wurzeln schlägt in unseren Herzen, dann werden wir anfangen, Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch, was zur Seele gehört, unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und wir werden Entscheidungen treffen, die falsch sind. Und dann ist der nächste Schritt nicht weit, das Dämonische. Dann haben die negativen Gedanken und Gefühle Wurzeln geschlagen und das zieht dämonische Mächte an. Was ich eben ausgemalt habe aus dem Innenleben von Penina, das ist nicht einfach ein bisschen Zickenalarm. Das ist teuflisches Verhalten. Eifersucht und Neid hegen, Möglichkeiten suchen, den anderen zu verletzen. Das wird wahrscheinlich unter uns nicht so schnell passieren, weil es so offensichtlich böse ist. Aber es gibt subtilere Formen. Vielleicht so ein gewisses Empfinden von Genugtuung oder Trost darin zu empfinden, dass der andere Nachteil hat, dass er Schmerz oder Mangel erlebt. Oder ein vielleicht manchmal unbewusstes Hoffen, dass er mal so richtig im Dreck landet. Soll auch mal wissen, wie das ist. Und vielleicht sogar versuchen, die eigene Position, die eigene Anerkennung auf Kosten des anderen zu verbessern. Wenn wir solchen Gefühlen und Gedanken in unserem Herzen Raum geben, wenn wir die behalten und nicht rausräumen, dann begeben wir uns regelrecht, ich habe euch ja gewarnt mit meinem etwas direkten Ruhrgebiets-Dings, wir begeben uns auf den Spielplatz des Teufels. Da kann er sich so richtig schön austoben. Nächste Folie, Epheser 4, Vers 27. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wenn Ungerechtigkeit passiert, ist Zorn oder Wut erstmal eine ganz normale und auch eine Reaktion, die nicht in sich Sünde ist. Zunächst mal, aber die Frage ist, was mache ich damit? Die Bibel ist so krass praktisch, oder? Wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Und jetzt kommt die Anleitung, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Das heißt, guck, dass du es wieder los wirst. Sei schnell zu vergeben. Und wenn wir das nicht tun und wir nehmen die Sachen mit ins Bett, wo das Unterbewusstsein aktiv ist, wo wir Dinge verarbeiten und mit jeder Nacht sackt es eine Etage tiefer und schlägt Wurzeln in unseren Emotionen, in unserem Unterbewusstsein. Und jemand wird zum Feindbild. Und dann fangen wir an, so ziemlich das Gegenteil von dem zu leben, wie Jesus ist. Jesus ist Liebe. Und in 1. Korinther 13, viele von euch kennen das bestimmt, ja, wie die Liebe ist, langmütig, freundlich und all diese Sachen. Und was dann passiert, ist gerade das Gegenteil. Anstatt zu vertrauen, werden wir misstrauisch. Anstatt davon auszugehen, dass der andere es gut mit dir meint, unterstellst du das Böse, vielleicht ohne das zu merken. Missgunst. Die Missgunst gönnt dem anderen nichts Schönes. Und sie freut sich auch nicht. Kannst du dich nicht freuen, wenn der andere gesegnet wird, wenn der andere Lob bekommt? Anstatt, dass wir dankbar und fröhlich durchs Leben gehen, sind wir eher negativ und unzufrieden. Und hängen oft in Konkurrenzgedanken und Konkurrenzgefühlen weg. Und es ist ganz schwer, sich zu freuen, wenn der andere was besser kann, wenn er mehr hat oder wenn er so richtig Erfolg hat. Und das sind ganz reale Dinge in unserem Alltag, oder? Und ich glaube, ihr Lieben, ihr Brüder, ihr dürft zuhören, aber vielleicht habt ihr auch festgestellt, dass gerade was Neid und Eifersucht anbelangt, wir Frauen da schon ziemlich anfällig sind. Vielleicht ihr auch, kann ich nicht so gut beurteilen. Und dieses sich vergleichen, Konkurrenz und sich darüber definieren, wie ich im Vergleich mit den anderen abschneide, das ist Gift. Wer oder was gibt dir denn Wert? Was wer über dich sagt oder denkt, bestimmt denn deinen Wert? Und wem gibst du dadurch die Macht, deinen Wert zu definieren? Du gibst dem anderen die Macht, deinen Wert zu definieren. Wessen Urteil über dich nimmst du innerlich an? Wem willst du gefallen? Ich weiß, das ist nichts Neues, aber ich möchte es euch von Herzen sagen. Gott hat dich geschaffen und er will dich. Er will persönliche Beziehung zu dir. Eine innige Freundschaft, eine Liebesbeziehung. Kannst du das glauben? Im Matthäus-Evangelium steht, dass die Haare unseres Kopfes gezählt sind. Wenn eure Bürste nach dem Haarekämmen so aussieht wie meine, dann weißt du, das ist jeden Tag eine neue Aufgabe. Die Zahl ändert sich. Du liebe Zeit, warum interessiert Gott sich für die Anzahl meiner Haare auf dem Kopf? Und warum schreibt er das extra in die Bibel? In einem Kapitel, wo es darum geht, dass er sich um uns kümmert. Wenn Gott das extra aufschreiben lässt, Mensch, wenn Gott sich für die Anzahl deiner Haare ehrlich interessiert, wie viel mehr interessiert er sich für deine Gefühle? Wie viel mehr interessiert er sich für deine Schwierigkeiten? Wie viel mehr interessiert er sich für die Herausforderungen, die du hast und wie du sie meisterst. Es interessiert ihn wirklich. Und zwar nicht nur, weil er halt Gott ist und so allwissend, und sondern weil er dich persönlich möchte. Und die Beziehung, die Liebe, die du in deiner Beziehung zu Gott ausdrücken kannst, kannst nur du ihm geben. Niemand anders. Gott sucht Anbeter. Und Anbetung hat doch damit zu tun, dass wir ihm unsere Liebe ausdrücken. Und vielleicht können andere besser singen als du, aber deine Anbetung und dein Herzensausdruck ist Gott kostbar und kannst nur du ihm bringen. Er möchte Beziehung und er hat Pläne für uns, mit jeder von uns und jedem von uns. Und er möchte uns gebrauchen. Und dabei geht es mehr als um unsere Haare. Es geht auch um mehr als unsere Ehe oder unsere Familien, unseren Job, unsere Karriere. Oder um die Enkelkinder. Nächste Folie bitte. Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben, das Wort ist das gleiche wie für Seele, wer sein Leben oder seine Seele findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen oder seine Seele verliert um meinetwillen, wird es finden. Das sind starke Worte, die Jesus selber gesagt hat. Und ihr Lieben, das ist kein Manifest für Superchristen. Jesus meint das. Was heißt denn das für mich? Aber wir sollen doch Vater und Mutter lieben und ehren, oder nicht? Und erst recht unsere Kinder, oder? Ja, natürlich. Und was ist mit mich um mich selber kümmern? Eine gesunde Selbstfürsorge. Mit Selbstverwirklichung. Gott hat mir doch meine Gaben gegeben. Soll ich die nicht rausfinden und ausleben? Ja. Dein Potenzial soll zur Blüte kommen. Aber Selbstverwirklichung? Selbstverleugnung? Wie passt das zusammen? Wer von euch ist Mutter? Viele. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Hat es viel mit Selbstverwirklichung zu tun, im Alltag Mutter von kleinen Kindern zu sein? Wer sagt ja? Wer sagt, es hat eher mit Selbstverleugnung zu tun? Sprecht mit mir. Bitte mal hoch. Wer sagt Selbstverwirklichung? Wer sagt, Alltag mit kleinen Kindern ist eher Selbstverleugnung? Nächste Frage. Ist es erfüllend? Ist es kostbar, Mutter zu sein? Das war jetzt mal das schnellste und deutlichste Votum. Ja. Warum ist das so? Warum ist etwas, wo du dich selbst verleugnest, erfüllend und kostbar? Weil du liebst. Weil du liebst. Ist gar keine Frage, dass du dich um dieses stinkende kleine Bündel kümmern möchtest. Und dass du es abküsst von oben bis unten. Auch bevor es wieder sauber ist. Oder? Weil du liebst. Und wisst ihr, Gott möchte nicht Selbstverleugnung. Ihr seid jetzt Christen und jetzt müsst ihr mal euer Kreuz auf euch nehmen und mir nachfolgen. Dann haben wir es nicht verstanden. Dann sind wir nicht besser als irgendwelche Leute, die einer fanatischen Ideologie nacheifern und sogar dafür bereit sind zu sterben. Christsein, das ist ein Riesenunterschied. Da geht es um Beziehung. Gott möchte, dass du weißt, dass er dich liebt, dass du unendlich kostbar bist für ihn, so kostbar, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Und ich glaube, wenn das unser Herz wirklich berührt, wenn dich das erreicht, wenn diese Liebe an dein Herz rankommt, dann fängt ein ganz neues Kapitel an. Dann willst du ihn lieben, dann willst du für ihn leben. Und dann ist Selbstverleugnung auf einmal was Selbstverständliches, etwas, was nicht bedrohlich ist. Ist es einfach? Nein. Ist es einfach, Mutter von kleinen Kindern zu sein? Nein. Kommst du an deine Grenzen? Ja. Willst du die Kinder lieber wieder abgeben? Nein. Du liebst. Wir sind, glaube ich, in der Endzeit und die Zeit geht immer schneller. Das ist wie bei einer Toilettenpapierrolle. Je weiter die ab ist, desto schneller dreht sich das. Das ist ein gutes Bild für unsere Zeit, oder? Immer schneller und immer globaler. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, ist es nicht erstaunlich, wie diese starken Weltereignisse und Unruhen, wie das kumuliert, Wehen, die immer heftiger werden, in kürzeren Abständen kommen. Und Jesus hat das vorausgesagt. Und ich glaube, das ist die Zeit, wo Jesus, der bald wiederkommt, seine Braut ruft. Und er zündet ein Feuerwerk an und sagt, hey, wo ist dein Fokus im Leben? Entschuldigung. Was ist mit deiner Beziehung zu Jesus und welchen Platz hat sie in deinem Alltag? In deinem Alltag? Jesus hat alles für uns ertragen. Ich habe heute Morgen gelesen, wie er im Garten Gethsemane in der Nacht, als er vor seiner Kreuzigung, wie ihn das überkam, wie er richtig Angst gekriegt hat und hat seine engsten drei Jungs mitgenommen, hat gesagt, bitte betet mit mir, wacht mit mir. Sie kannten Jesus als den, der immer eine Antwort hatte, der immer ein Wunder parat hatte, der immer souverän war, der immer besser abgeschnitten hat in den Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus war der Held. Und jetzt ist dieser Held da und sagt, Leute, ich habe total Angst bis zum Tod. Wacht mit mir. Das ist diese Szene, wo sein Schweiß wie Blutstropfen wurden, auf die Erde herabfiel. Und er auf die Knie fällt und sagt, Gott, Vater, sagt er. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Wenn dieser Kelch, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hatte Angst vor dem, was da auf ihn zukommt. Und ich glaube, niemand von uns kann das annähernd ermessen, was auf ihn zukam. Hast du schon mal gelitten unter der Last deiner Schuld? Hast du schon mal was richtig in Sand gesetzt und könntest dich sonst wohin treten, weil dir das passiert ist, weil du die falsche Entscheidung getroffen hast? Kennt jemand diese Last? Sünde ist eine schwere Last. Und Jesus wusste, dass in dieser Nacht die Sünde und die Last der Sünde der ganzen Menschheit auf ihn gelegt werden würde. Das, was uns von Gott trennt, jeden Menschen, egal wie viel Gutes wir tun, egal wie viel Gutes wir tun, egal wie viel tolle Entscheidungen wir treffen, jemand, der gerecht ist, wird uns zur Rechenschaft ziehen müssen für die Dinge, die wir nicht tun, wo wir es in Sand gesetzt haben, sonst wäre er nicht gerecht. Und Jesus wusste, das für uns zu tragen, steht ihm bevor. Und was ist in dieser Situation passiert? Er kämpft das da und ringt. Und seine Jungs, er kommt wieder. Eingeschlafen. Eingeschlafen. Warum musste Jesus dadurch? dass seine besten Freunde ihn im Stich lassen, in der Situation, wo er sie am nötigsten gebraucht hätte und das sogar ausgedrückt hat, sogar darum gebeten hat. Ich glaube, dass das dazugehörte, dass er für dich und für mich ein treuer hoher Priester wurde, der weiß, wie sich's anfühlt, wenn dich die nahesten Menschen im Stich lassen und sogar verraten. Dein engster Freund in deiner Gegenwart sagt, ich kenne den nicht. Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Und Jesus weiß, wie sich die Dinge, diese irdischen Dinge anfühlen, die wir alle erleben. Und er ist ans Kreuz gegangen, um das für dich und mich zu tragen. Er hat sich identifiziert mit deiner Sünde. Die Bibel sagt, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde. Wie diese, nee, das lasse ich jetzt, mit der Schlange in der Wüste. Das ist eine andere, wäre eine andere Illustration. Wisst ihr, unsere Selbstbestimmung, unser Ich bestimme mein Leben, das ist was vor Gott stinkt. Das stinkt. Warum? Weil es die gleiche Haltung in letzter Konsequenz ist, die der Teufel hat. Ich sitze auf dem Thron, ich bin oben, ich habe das Sagen. Und ihr Lieben, in unserer Zeit, in unserer Welt ist das so normal. Autonomie, Selbstbestimmung ist ein ganz, ganz hoher Wert in unserer Gesellschaft. Und es ist nicht normal, ein Leben zu leben, das unter der Herrschaft von jemandem ist. Ich bin so aufgewachsen, dass ich dem gegenüber ganz kritisch sein muss. Meine Eltern, Kriegsgeneration, ja? Und dieser große Betrug durch Hitler, dem alle blind gefolgt sind. Und ich bin aufgewachsen mit nicht einfach jemandem vertrauen. In der Schule total geimpft. Erstmal immer hinterfragen. Ist noch jemand aus der Generation? Aber wisst ihr, wir haben so ein gestörtes Verhältnis zu gesunder Autorität. Zu gesunder Herrschaft. Das ist für moderne Menschen teilweise kaum denkbar, dass jemand die Herrschaft hat und bestimmen darf und dass das was Gutes ist. Weil wir überall Machtmissbrauch erleben. Aber Gottes Herrschaft ist eine super gute Herrschaft. Er liebt. Und wenn du Mutter bist oder wenn du Vater bist, dann kannst du eigentlich dich reindenken. Du willst doch das Beste für deine Kinder. Und Regeln, die du aufstellst, die sind doch normalerweise nicht dafür da, dass du deine Ruhe hast. Ich weiß noch, ich habe, wie viele Geschwister habe ich? 4. Aber zu der Zeit waren es erst 3. Und wenn meine Mama mit uns gelaufen ist, dann hatte sie halt nur 2 Hände. Oh, ich weiß noch, wenn wir an eine Straße kamen, wie diese Hand aber fest wurde, ja. Du bleibst an meiner Hand. Das war kein Vorschlag. Weißt du, Antje, ich möchte dich nicht einschränken. Ich möchte auch, dass du dich selbst verwirklichst. Und wir gehen jetzt über diese große Straße und meine Empfehlung wäre, dass du schön nah bei Mami bleibst. Welche liebende Mutter würde das tun? Gott liebt wirklich. Und die Dinge, die er uns als Maßstäbe gibt, die kommen tatsächlich aus seiner Liebe zu uns. Weil er weiß, es ist das Beste. Er will uns schützen. Und Autonomie in letzter Konsequenz ist zu sagen, das glaube ich nicht. Du kannst ja nicht gut sein. Es gibt gar keine gute Autorität. Besser, ich entscheide selber. Und deshalb glaube ich, ist das was, was in Gottes Nase sozusagen wie ein übler Geruch ist. Gott ruft uns. Gott ruft dich. Und da ist ein Kampf um die Aufmerksamkeit deines Herzens. Da ist ein Kampf um deine Liebe. Da ist ein Kampf darum, womit du beschäftigt bist. Da ist ein Kampf darum, wofür du dein Leben lebst, wofür du deine Zeit investierst. Bleib nicht stecken in Neid, in Eifersucht, in Minderwertigkeit oder in Stolz. Die Hanna, eigentlich ganz ähnlich, die hatte das gleiche Problem zunächst mal. Auch sie war von ihrem Schmerz so eingenommen, dass sie das Gute, was sie hatte, nicht genießen konnte. Elkana sagt ihr, Hanna, warum weinst du denn? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ich weiß nicht, was Hanna gedacht hat. Junge, du hast ja keine Ahnung. Wenn du dir ein Kind wünschst und wenn da deine Nebenbuhlerin ist, die immer den Finger in die Wunde legt, in den Schmerzpunkt, und am Anfang, jeden Monat hoffst du und irgendwann traust du dich nicht mehr zu hoffen. Und wie fies. Das Gute, was sie hat, kann sie noch nicht mal mehr genießen. Jetzt kriegt sie so ein riesen tolles Stück Opferfleisch und kann nicht essen. Weil sie traurig ist über das, was sie nicht hat, weil sie verletzt ist. So arbeitet der Feind. Oder wir selber, wenn wir diesen Emotionen Raum geben. Versuchungen in solchen Lebensphasen sind Selbstmitleid, Lügen. Ich bin halt nicht so wertvoll. Mich kann Gott nicht lieben, sonst würde das und das nicht passieren in meinem Leben. Warum bin ich unfruchtbar? Warum habe ich keine Kinder? Bestimmt Gottes Strafe. Lügen, Lügen, Lügen. Und Selbstmitleid. Oh. Niemand hat das so schlimm wie ich. Die anderen verstehen das nicht. Ihr habt's ja gut. Ihr mit euren Kindern, ihr mit euren Männern. Solltest mal meine Ehe anschauen. Und wir sind im Vergleichen. Und sind so, wenn Schmerz da ist, sind wir so offen für Lügen. Wenn Schmerz da ist, sind wir so offen für Lügen. Und das nutzt der Feind schamlos aus. Und wenn wir nicht aufpassen, fangen diese Lügen an, in uns Wurzeln zu schlagen. Wir fangen an, das zu glauben. Und eine Lüge, die du glaubst, entfaltet in deinem Leben eine Power, als wenn es die Wahrheit wäre. Das ist so. Ich habe mal in einer Ausbildung in einer akuten Psychiatrie gearbeitet und da kam eine Frau, die war selbstmordgefährdet, weil sie ihren Mann und ihre Kinder umgebracht hatte. Und jetzt war sie so zerstört darüber, dass sie sich selber das Leben nehmen wollte. Das Ding war, das war gar nicht so. Mann und Kinder waren wohlauf. Aber sie war überzeugt, sie hätte das getan. Und diese Lüge hätte ihr Leben und damit auch das ihrer Familie zerstören können. Eine Lüge, die du glaubst, entfaltet in deinem Leben eine Power, als wäre es die Wahrheit. Und dass etwas Power in deinem Leben entfaltet, ist kein Indiz dafür, dass es die Wahrheit sein muss. So wichtig, ihr Lieben, dass wir Jesus kennen, dass wir sein Wort kennen, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir unterscheiden können, was Wahrheit und was Lüge ist. Auch bei Hanna klopfen diese Versuchungen an. Eifersucht, Depression, Neid, Trauer. Und manches davon ist einfach eine natürliche Reaktion, aber wenn wir auf Schweres, was wir erleben, aber wenn wir nicht aufpassen, dann kann sich das verfestigen in unseren Herzen und das kriegt ein Eigenleben. Was macht Hanna anders als Penina? Wir lesen nicht, dass Hanna zu Elkana rennt und ihm mal unter die Nase reibt, was Penina für eine furchtbare Frau ist. Wir lesen auch nicht, dass sie so versucht hätte, so zu tun, als würde ihr das nichts ausmachen. Hanna geht mit ihrem Schmerz nicht wieder nach Hause und frisst ihn in sich rein, sondern sie steht auf und sie geht in den Tempel. Sie geht dahin, wo Gott ist. Und ihr Lieben, es braucht, wenn Schmerzen in unserem Leben sind, wenn wir strugglen, damit anderen zu vergeben, dann braucht es dieses Aufstehen aus dem Schmerz heraus hin zu Gott. Und was macht sie da? Proklamiert sie da: Gott, ich weiß, du bist größer, alles nicht so schlimm. Erstmal nicht. Der erste Schritt ist, dass sie ihr Herz ausschüttet und weint. Ganz ehrlich, Gott das bringt, was da los ist. Und ich glaube, als Christen können wir da manchmal übergeistlich sein, weil wir ja schon wissen, wie es am Ende sein muss. Wir wissen, Gott ist größer. Wir wissen, wir müssen vergeben. Wir wissen, am Ende wird alles gut. Also ist es doch jetzt ein Ausdruck von Unglaube, wenn ich Gott mein Herz ausschütte, oder? Nein. Aber es ist ein Ausdruck von Unglaube, wenn du dabei stehen bleibst. Dann ist es sowas Ähnliches wie Selbstmitleid im Tempel. Aber wenn du dein Herz ausschüttest, der Person, die sagt, ich rette dich, der Person, die sagt, ich liebe dich, dann hat dein Herz ausschütten eine Richtung. Und du schüttest das bei Gott aus, nicht zuerst beim Pastor, bei deiner besten Freundin oder bei der Nachbarin. Bin Gott super dankbar für Freundschaften, wo man das Herz ausschütten kann, versteht mich nicht falsch. Aber wenn es darum geht, dass mein Herz schmerzlos werden muss, wenn es darum geht, dass ich vergeben muss, dann muss ich an die richtige Adresse. Und ich habe in meinem Leben immer, immer wieder erlebt, und ich bin so dankbar dafür, dass Gott mit mir von da aus weitergeht, wo ich bin. Er sagt nicht: Antje, du bist jetzt 40 Jahre Christ oder noch länger, und jetzt warte ich mal, bis du die richtigen Bibelverse aufsagst. Ehre ich ihn damit und mache ich ihm eine Freude, wenn ich kämpfe mit Traurigkeit, mit Schmerzen, und ich nehme sein Wort und ich sage: Herr, aber das ist die Wahrheit. Ja, aber manchmal muss ich erst den Schritt gehen, ihm zu sagen, wie es mir geht, und dann hilft er mir. Aber mein Blick ist auf ihn. Das ist der Unterschied. Du kannst im Selbstmitleid sein und das dich auskotzen vor Gott und aber nicht, dann nicht hochschauen. Bei David sehen wir das so schön in dem Psalm. Wie oft klagt er Gott alles, aber dann schaut er hoch und dann kommt der Geist Gottes und das Wort Gottes kommt und ermutigt dich. Der Parakletos, der, den du zur Unterstützung herbeirufst, der sein Wort in deine Situation spricht und der dich ermutigt. Wie bei Hannah, das Wort Gottes kommt durch Eli und Hoffnung kommt. Und ich möchte euch ermutigen, Lass uns ehrlich werden. Und wenn da Dinge in unserem Herzen sind, lass uns zum Kreuz gehen. Hanna redet nichts schön. Und erstmal, als sie sich aufmacht, kriegt sie noch einen drauf von dem Mann Gottes: Mach, dass du dein Rausch los wirst, du Betrunkene. Wenn du dich aufmachst, Jesus an dein Herz ranzulassen, könnte es gut sein, dass jemand versucht, das zu verhindern. Und das sind nicht irgendwelche Menschen, sondern es ist letztendlich der Feind, der Menschen benutzt. Lauf nicht in diese Falle. Lauf nicht in diese Falle. Und weißt du, mit Verletzungen ist das so eine Sache. Guck mal hier, ich habe ja gesagt, ich bin Krankenschwester. Stellt euch vor, das hier, das ist jetzt ein Nagel, ja? Und irgendwie bei einem Unfall hast du den vor ein paar Jahren so in dein Bein reingerammt. Der war auch nicht ganz sauber. Und mit der Zeit, am Anfang hat es natürlich sehr, sehr wehgetan, aber mit der Zeit ist das zugewachsen. Und kennt ihr diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden? Das stimmt nicht. Dieser rostige Nagel kann in deinem Leben bewirken, dass es in der Tiefe im Gewebe vor sich hin eitert, dass sich ein Abszess bildet, dass dieser Eiter ins Blut kommt und dass du an einer Blutvergiftung stirbst. Das kann lange nach der Verletzung passieren. Aber das ist, was Bitterkeit in unserem Leben macht. Das ist, wenn wir nicht vergeben, das macht dich kaputt. Es hat das Potenzial, dein Leben zu ersticken, Leben zu nehmen. Und Gottes Wort sagt, dass auch wenn wir nicht von Herzen vergeben, wir dem Feind Raum geben. Die Epheserstelle, die ich vorhin gelesen habe. Dann das Gleichnis vom Schalksknecht aus Matthäus 18. Wo Jesus erzählt, wie der König dem einen ganz, ganz viel erlässt. Eine Riesensumme. Und dann geht er raus, trifft seinen Mitknecht und der schuldet ihm auch was. Für mich, ich bin jetzt mal dieser Knecht, dem gerade viel erlassen wurde. So wie Jesus dir viel erlassen hat. Und du hast mir aber auch richtig wehgetan. Und ich will, dass du dafür bezahlst. Und an dieser Stelle hört der König das und sagt, ich habe dir so viel erlassen. Weil du mich batest, hättest nicht auch du dich deinem Mitknecht erbarmen sollen? Und was dann passiert? Er überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Das heißt, die Schuld, die er erlassen hatte, wird wieder aufgebürdet. Und dann sagt Jesus, als er dieses Gleichnis erzählt hat, dass so wird auch mein Vater einem jeden tun, wenn ihr nicht seinem Bruder von Herzen vergebt. Das bedeutet, wenn wir nicht von Herzen vergeben, dann öffnen wir die Türen für dämonische Mächte in unserem Leben. Was heißt denn von Herzen vergeben? Heißt das, ja, ist das nicht so schlimm? Oder okay, wir machen alle Fehler, Schwamm drüber? Nein! Vergeben wird echte Ungerechtigkeit. Jesus ist für echte Ungerechtigkeit, für echte Sünde ans Kreuz gegangen. Aber das ist ja genau der Punkt. Die Strafe, die ich dem anderen wünsche, die Vergeltung, die ich mir wünsche, die Rache, die ich mir wünsche, hat mein Jesus und ihr Jesus auf Golgatha buchstäblich erlitten. Und wenn ich mich weigere, dir zu vergeben, sage ich damit eigentlich, Jesus, für sie soll das mal umsonst sein, dass du gelitten hast. Gottes Erbarmen ist so riesig. Und wenn du Christ wirst, kommst du in eine Familie rein, in Gottes Familie. Und da ist eine andere Kultur. Da ist eine Kultur von Gnade und von Barmherzigkeit. Und Gott erwartet das von uns. Und wir blockieren seine Gnade in unserem Leben, wenn wir das nicht weitergeben. Ist es leicht? Guck mal hier. Ich bin ja, wo ist jetzt der Nagel? Da. Wenn du dich entscheidest zu vergeben, und manchmal ist es erstmal zu sagen, Herr, wenn ich ehrlich bin, ich will das nicht. Ich bin so wütend. Ich möchte Rache. Ich will nicht, dass der Vergebung bekommt oder die Vergebung bekommt. Und vielleicht denkst du jetzt, Antje, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, würdest du nicht so darüber reden. Aber wieder gilt, werde ehrlich und komm mit offenem Herzen zu Jesus mit dem, was da jetzt ist. Und du weißt, das Ding macht dich kaputt, wenn du es nicht rausholst, wenn du nicht vergibst. Es zerstört dein Leben, es bindet dich. Und du kannst sagen, Jesus, hier ist mein Herz, so sieht's aus. Und ich ermutige dich, werde ehrlich mit dem. Übertünch das nicht fromm. Ja, sobald du merkst, dass da echt Wut ist in dir, drückst du es ganz schnell runter. Aber du liebe Zeit, das Zeug geht doch nicht weg, indem wir es runterdrücken, sondern indem wir es ans Kreuz bringen. Wut, Hass, Anklage. Es muss ans Kreuz, ihr Lieben. Und wir brauchen dabei Hilfe. Und manchmal brauchen wir dabei Hilfe von Geschwistern. Wenn man diesen Nagel rausholt, dann muss man vielleicht noch spülen mit Desinfektion. Das heißt, man muss das Ding sauber machen. Das bedeutet, die Wut, Hass, Anklage, all das drücke ich explizit aus und bringe es zum Kreuz und sage das los. Und dann schaffen wir mit unseren Worten Realitäten in der unsichtbaren Welt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ich vergebe. Und wenn du da noch nicht bist, und sage, Herr Jesus, ich bin da doch nicht, aber ich will dahin, hilf mir. Und dann macht das Kapitel nicht zu, sondern dann bleib dabei, ihm dein Herz zu geben. Und studiere Jesaja 53, was er für dich getan hat. Lies die Evangelien, wie Jesus sein Leben gegeben hat und bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Und er hilft dir. Er hilft dir, dahin zu kommen, dass du diese Worte sprechen kannst. Das bedeutet nicht, dass es sich dann gut anfühlt. Erst recht nicht. Wenn du ehrlich wirst mit den ganzen Gefühlen, dann wird es nicht leichter zu vergeben. Aber wenn das Ding raus ist, dann kann die Wunde heilen. Aber jetzt eine andere Frage. Stell dir vor, ich habe hier gerade diese OP gehabt, ja? Der Nagel ist raus. Und jetzt komme ich hier zu meiner Freundin und die sagt, na Antje, und haut mir hier drauf. Auf die saubere, gereinigte, verbundene Wunde. Au, bist du verrückt? Die Gefühle sind in dem Moment ganz genauso, als wäre dieser Nagel noch da drin. Warum? Weil es eine frische Wunde ist. Heißt das, dass der Nagel noch drin ist? Nein, das bedeutet, jetzt muss das Ding heilen. Und jetzt darf das Ding heilen. Jetzt ist die Aufgabe, dass man die Wunde sauber hält. Und wenn jemand draufhaut, schnell wieder vergibt. Und sich nicht auf die Lügen des Feindes einlässt, dass alles so ist wie immer. Bloß weil man die Gefühle hat, wie sie immer waren. Versteht ihr? Vergebung und Heilung ist nicht dasselbe, aber sie gehören zusammen. Das Ding wird nicht heilen, solange der Nagel drin ist. Da kann so viel Zeit vergehen, wie will. Das heilt nicht. Aber du integrierst das dann, ja, und schlimmstenfalls stirbst du daran durch eine Sepsis, also durch eine Blutvergiftung. Aber wenn das raus ist, wenn vergeben ist, dann kann das anfangen zu heilen. Und auch da brauchen wir manchmal Hilfe voneinander, das Ding sauber zu halten und dran zu bleiben und uns nicht auf die Lügen des Feindes einzulassen. Wo stehst du? Wo stehst du? Gott möchte deine Aufmerksamkeit. Gott möchte uns in eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihm bringen. Gott möchte, dass wir ballastlos werden. Und ihr Lieben, ich persönlich glaube, dass wir in eine Zeit schon angefangen haben zu kommen, wo eigentlich in der geistlichen Welt Krieg ist. Ja, wo die Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis immer größer ist. Und es für Christen enger wird, gesellschaftlich. Wenn du auf die Homepage von Open Doors gehst und siehst, wie viel Christenverfolgung es gibt und wenn man mit wachen Augen unsere Gesellschaft beobachtet, dann müssen wir uns rüsten, ihr Lieben. Und diese Dinge, von denen ich geredet habe, Neid, Eifersucht, ungeklärte Beziehungen, nicht vergeben. Ihr Lieben, wenn Krieg ist, dann muss man bereit sein, du musst losrennen können. Du musst deine Waffen benutzen können. Dann kannst du nicht anfangen, was habe ich denn da alles in meinem Rucksack? Ach ja, mein Auto funktioniert gar nicht. Da ist ja noch, sind ja noch diese und diese Baustellen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist eine Dringlichkeit, dass wir uns diesen Dingen stellen und aufräumen. Und einander helfen und einander nicht verachten, wenn irgendwas ans Licht kommt. Was? Du bist 30, 40, 50 Jahre Christ und mit sowas strugglest du da? Da hätte ich aber nicht gedacht von dir. Kennt ihr das? Diese Hemmung, ans Licht zu kommen, weil man dann ja denkt, oh, was denken die von mir? Ihr Lieben, ich habe in den letzten Monaten Dinge erlebt in meinem Leben, wo Gott mich in der Tiefe gereinigt hat und ich mit dämonischen Sachen zu tun hatte, was ich nie gedacht hätte, dass so ein Zeug in mir ist. Warum? Weil es Gottes Gnade ist, dass er tiefer Buße gibt. Und ich glaube, das tut er gerade, wenn wir das erlauben und wenn wir uns danach ausstrecken. Ich bin so dankbar. Ich bin so, so, so dankbar. Keine Angst, ich höre jetzt auf zu reden. Nee, ich rede nicht weiter, nur noch ein bisschen. Ich glaube, dass ich möchte einen Raum öffnen, wo wir reagieren können. Ich glaube, dass Gott unterschiedliche Dinge angesprochen hat in unseren Herzen. Und du musst wissen, er hat dich lieb. Und wenn er seinen Finger in die Wunde legt, dann nicht, um dir weh zu tun, auch wenn es weh tut, sondern um dich zu heilen. Wenn dein Kind hinfällt und sich das Knie aufschlägt und du merkst, es hat Schmerzen und du willst helfen, du willst es sauber machen, du willst ein Pflaster drauf machen, du willst pusten, trösten. Dir sind die Hände gebunden, wenn dein Kind dich nicht ranlässt. Wenn es sich irgendwo unterm Tisch versteckt, dir sind die Hände gebunden. Gott wird das nicht souverän einfach in deinem Leben machen. Herzen werden von innen geöffnet. Und er wirbt. Und du darfst wissen, er ist der Heiler. Sein Blut reicht aus für dich, egal was ist. Vielleicht gibt es auch Sünde, die du dein Leben lang irgendwo runtergedrückt hast. Vielleicht eine Abtreibung oder irgendeinen anderen Mord oder Rufmord. Erlaube nicht, dass das wie dieser rostige Nagel vor sich hin mockert und dein Leben vereitert und damit auch das der anderen potenziell. Sondern komm damit zum Kreuz. Und vielleicht gehen Feuerwerk von Gegengefühlen in dir los. Das kann ich nicht. Wenn ich das ans Licht bringe, dann das. Ihr Lieben, die Zeit ist kurz. In ein paar Jahren werden wir vor Jesus stehen, jeder Einzelne, in der Ewigkeit. Und er wird dich fragen, wie du dein Leben gelebt hast. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich, die Dinge anzugehen, die der Herr mir zeigt. Es geht nicht darum, irgendwas zu suchen. Bloß nicht. Bitte nicht. Geht nicht auf so einen Psychotrip im Sinne von, naja, irgendwas muss ja bei mir auch noch sein. Nein. Aber sei offen, dass der Heilige Geist dir Dinge zeigen darf. Und was er dir zeigt. Und ich verrate euch was. Manchmal gebraucht er die anderen dafür. Wir sind manchmal so Redeherr. Aber nicht durch meinen Mann und nicht durch Andi. Ist der gleiche in deinem Fall, ja? Ja, und wir haben schon Filter, was Gott sagen darf und was nicht. Er hat dich wirklich lieb und er möchte dich freisetzen. Und er möchte uns helfen. Ich glaube auch, dass seine Braut eine wunderschöne Authentizität haben wird. Die Endzeitbraut. Die reine Braut, wo man sich nicht voreinander verstecken muss, sondern wo wir gemeinsam auf unseren Knien vor dem Kreuz sind und nicht irgendeiner drüber ist und sagt, was, sowas hast du gemacht? Jeder von uns braucht die Gnade. Jeder von uns braucht das Blut. Keiner ist besser als der andere. Und wenn wir das verinnerlichen, dann entsteht so eine Freiheit im Miteinander. Dann entsteht so eine Freiheit, echt sein zu können. Wir haben Zettel auf den Tischen, glaube ich, ja, habt ihr vielleicht gesehen. Die liegen in der Mitte auf dem Holz. Und Becky, vielleicht kannst du ein bisschen ans Klavier gehen. Und ich bitte uns, dass wir eine Zeit nehmen. Vielleicht machst du die Augen zu und sagst, okay, Herr, was ist der nächste Schritt? Und wo er dir was gezeigt hat, vielleicht eine Verletzung, die du runtergedrückt hast, wo du versucht hast, drüber zu stehen, aber wo du merkst, du wirst es nicht los. Oder wo du nicht sicher bist, ob du wirklich vergeben hast. Oder wo du sehr sicher bist, dass du es noch nicht hast. Schreib es auf und fang an zu beten. Und öffne dein Herz dem Herrn. Ich habe eine Mülltonne mitgebracht. Schön hässlich und bekleckert, wie Mülltonnen sein dürfen. Und vielleicht gibt es Sünde in deinem Leben, wo du heute Abend mitbrechen möchtest. Du musst hier nichts reinschmeißen und es wird niemand lesen, wenn du da was reinschreibst, sondern das wird verbrannt. Haha. Ein Feueropfer. Aber es kann dir helfen, so einen Schritt zu tun und zu sagen, so das Ding, damit breche ich heute Abend. Und bete das und schmeiß das hier rein. Und meine große Empfehlung ist, geh zu jemandem, dem du vertraust, heute Abend hier und bekenne das und bete zusammen. Also ich will das loswerden. Und es erübrigt sich hoffentlich zu sagen, das ist vertraulich. Das landet bei niemand anderem. Und vielleicht gibt es etwas, wo du merkst, ich muss damit zu Jesus, mit diesem Schmerz, mit dieser Angst, mit dieser Sorge. Ich will mein Herz aufmachen. Auch dann ist die Möglichkeit, wenn du das möchtest, das auf den Zettel zu schreiben und das mit Tesafilm, der da liegt, ans Kreuz zu pinnen. Auch das wird niemand lesen. Das sind nur äußere Handlungen, die uns manchmal helfen, so einen Schritt zu gehen und was festzumachen. Das Wichtige ist, dass du das betest und dass du es aussprichst. Und ich ermutige dich, wenn du anfangen willst, dem Herrn dein Herz zu öffnen, dann denke nicht nur. Kennt ihr das? Mir geht es manchmal so, wenn es mir nicht gut geht, ich kann mir dessen bewusst sein, aber wenn jemand, der mich kennt, fragt, Antje, wie geht's dir? Und ich fange an zu sprechen, plötzlich kommen mir die Tränen in die Augen. Worte zu sprechen und unser Herz zu öffnen, da ist irgendeine Connection. Ist anders, als wenn wir nur denken. Deshalb. Ich glaube, dieser Abend ist für manchen ein Startschuss, ist kein Quickfix. Jetzt bete ich mal schnell was und dann ist das Ding erledigt. Vielleicht das ein oder andere Jahr, gerade wenn es um Sünde geht, aber wenn es um rostige Nägel in den Wunden geht, dann ist vielleicht dein Schritt heute Abend zu sagen, ja, Jesus, ich will vergeben und ich werde vergeben und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dahin zu kommen, zu sagen, ich vergebe dem und dem das und das, sehr konkret. Und du fängst an und machst dein Herz auf, aber du triffst heute die Entscheidung. Herr Jesus, ich danke dir so, dass du dein Herz ausgeschüttet hast. Dass du wirklich liebst. Ich danke dir so, Herr Jesus, dass du dir nicht zu schade bist, um unsere Herzen zu werben. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du Feuerwerke entzündest, dass du rufst, dass du wirbst, damit wir zu dir kommen. Und ich bitte dich, schau nochmal. Schau mal, Jesus ruft dich. Jesus macht ein Feuerwerk für dich. Er liebt dich. Und er möchte dich freisetzen. Und er möchte dein Fokus werden. Er möchte, dass du in dieser Zeit jemand bist, der leuchtet, der für ihn lebt, dessen Leben aufgeräumt ist, den er schicken kann, der seine Stimme hört. Aber wir müssen Dinge aus dem Weg räumen, die das aufhalten. Nichts, was du ihm bringen könntest, wird seine Liebe zu dir ändern. Er sieht das ja schon alles. So wie die Mutter das Kind sieht mit den aufgeschlagenen Knien. Aber sie kann nur dann dir dienen, wenn du aufmachst. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist uns die Dinge zeigst, die wir dir bringen sollen, dürfen, müssen, um frei zu werden. In deinem Namen, Herr Jesus, nehme ich Autorität über jede Macht des Feindes, die jetzt hier versucht, dazwischen zu funken, die Dinge kleinreden will, die mit Lügen und mit Angst uns abhalten will. Schweige in Jesu Namen.